Jetzt habe ich diesmal einen Text ausgesucht, der für die gesamte evangelische Kirche empfohlen wird für dieses Wochenende. Und er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Und es ist interessant, dass das eigentlich zwei Geschichten sind. Er, also Jesus, nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber von da angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Soweit der Predigttext. Zwei Geschichten. Ja, warum ist das ein Predigtthema heute? Um was geht es? Was hält diese beiden Geschichten zusammen? Einmal, es ist beides irgendwie auf diesem Weg nach Jerusalem passiert. Und das andere, was ich herausgefunden habe, es geht in beiden irgendwie um Blindheit. Fangen wir mal an. Der Vers 31a geht los. Er nahm die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ja, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Jesus war in Galiläa. Das liegt nördlich von Judäa, nördlich von Jerusalem. Galiläa ist ungefähr 200 Meter hoch über dem Meeresspiegel, Jerusalem 700 Meter. Also man musste hochgehen, 500 Meter, wobei das meistens so das letzte Stück war, wo es da richtig angeht. Ungefähr so das Gleiche, als wenn wir von Schürke nach zum Brocken hochgehen. Es sind 123 Kilometer, jedenfalls heute Straßenkilometer, fährt ein Bus in 2,5 Stunden. Damals Fußweg 6 bis 7 Tage. Und er nahm mit sich die 12, seine Jünger, seine Schüler. Wer war dabei? Simon, den er später Kephas oder auf Griechisch Petrus nannte, der Fels, auf den seine Gemeinde gebaut werden sollte. Der Petrus, der in allen irgendwo der Anführer dieser Truppe war, der Sprecher dieser Gruppe war, der in allen auch ein Stückchen vorausging. Und ja, dieser Simon Petrus war mit dabei. Wer war noch dabei? Johannes. Johannes, einer der Jüngsten, wenn nicht der Jüngste unter den Jüngern. So ein Jünger, wie er selber sagt, Johannes selber sagt, den der Herr sehr lieb hatte. Um den er sich vielleicht auch besonders gekümmert hatte. Dann war sein Bruder Jakobus dabei. Mit Andreas zusammen waren sie Fischer da am See Genezareth. Andreas war übrigens einer, der war vorher schon Jünger von Johannes dem Täufer. Er hat also schon sehr, sehr viel gehört und hat auch mitbekommen, wie Jesus getauft wurde und was der Johannes der Täufer alles über Jesus gesagt hat. Wer war noch dabei? Matthäus, von dem das Evangelium das erste stammt, ja, der war ein Zöllner vorher gewesen. Also einer, der im Dienste der römischen Besatzermacht stand und der sein Leben, als er ja, Jesus kennenlernte, doch so total geändert hat. Thomas war da einer von den Zwölfen. Einer, der ja in vielen erst irgendwie überzeugt werden musste. Er selbst musste fest dran glauben können. Er musste Wissen haben, bevor er glauben wollte. Er wollte sehen, bevor er glaubt. Philippus war da. Philippus, wenn wir lesen, auch gerade im Johannesevangelium haben wir über ihn gelesen, er war so einer, der eigentlich ganz gut zuhörte und der dann Fragen stellte und was er nicht begriff, nicht einfach sacken ließ und seine eigenen Gedanken machen, sondern er fragte nach. Dann gab es da auch noch einen Simon, also neben dem Petrus, Simon der Zelot. Der stammte aus einer Gruppe, die bewaffnet gegen die Römer, römische Besatzung kämpfte. Ja, und der sein Leben auch total änderte, als er Jesus kennenlernte. Und noch waren noch ein paar andere, über die eigentlich bloß die Namen bekannt sind, aber einer, der uns allen noch bekannt ist, dieser Judas aus Iskariot. Oder aus Kariot. Judas Iskariot, der ihn am Ende dann auch verriet. Was werden die Jünger gedacht haben, als Jesus mit ihnen sagte, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Sie hatten ja erlebt, vieles erlebt mit ihm, sie waren ihm ja gefolgt und haben erlebt, wie Jesus ja Herr über die Naturgesetze war, wie er Stürme gestillt hat, wie er sie aus Not rettete, also auch gerade in Seenot, wo sie Angst um ihr Leben, Lebensangst hatten, Todesangst hatten. Sie haben erlebt, wie Jesus über Wasser laufen konnte. Sie haben erlebt, wie er aus ganz wenig 5000 Menschen satt gemacht hat. Sie haben erlebt, wie er aus Wasser Wein gemacht hat, wie er Kranke geheilt hat, Lahme, Blinde, Leprakranke. Und wie er Tote auferweckt hat. Wer sowas kann, der kann nur der versprochene Messias sein, auf den ganz Israel wartet. Das ist der versprochene Messias. Da waren sie sich ganz sicher. Und jetzt ging es richtig los. Jetzt geht der Richter auf von Galiläa und geht nach Jerusalem. Jetzt ist bald der Tag, an dem der Messias, ihr Jesus, die Macht übernimmt. Dass er dazu in der Lage ist, hat er viele, viele Male bewiesen. Und der Tag, an dem er zum König über Israel gekrönt wird, der ist jetzt ganz nah. Der Tag, an dem die Besatzer, die verhassten Römer, das Land verlassen müssen. Der Tag, an dem das Reich Davids wiederhergestellt wird. Goldene Zeiten werden anbrechen. Und sie sind dabei. Ach, wie spannend, sowas mitzuerleben. Und sie erleben es alle aus unmittelbarer Nähe mit. Sie sind so begeistert, dass sie das, was Jesus weiter sagt, gar nicht mehr wahrnehmen. Dabei hätte ihnen das alles schon bekannt sein müssen. Vers 32, denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Ich habe nur eine Stelle rausgesucht, im Jesaja Kapitel 53. Jesaja ist ein Prophet des Alten Testaments, der so 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Und er hat in den Kapitel 53 eine Prophetie über den kommenden Messias ausgesprochen. Und die ist überliefert und aufgeschrieben. Und diese Prophetie wird in diesen Buchrollen im Tempel ganz, ganz oft gelesen. Und dass diese Briefrolle den Juden so ganz, ganz wichtig war, erkennt man auch daran, dass der Finanzminister aus Äthiopien, der nämlich nach Israel kam, nach Jerusalem kam und sich erkundigen wollte, was denn da dran ist an diesem Glauben, dass er genau diese Buchrolle kaufte. Und dann lesen wir ja, wie er sie nicht verstand und wie Philippus, nicht der Jünger, sondern der Diakon, der gewählt wurde später, wie er diesem Finanzminister das übersetzte und sagte, wie das auf Jesus bezogen war. Ich möchte mal lesen, die Verse 2 bis 12, Jesaja 53. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Also er ist um unsere Misse willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt wurden. Aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Den vielen wird er Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt unsere Sünden. Was also verstanden die Jünger nicht? Und warum verstanden die Jünger nicht? Waren sie von ihrem eigenen Heilsplan für das Volk und für ihr Land und natürlich auch für sich selbst so überzeugt, so begeistert, dass sie gar nicht mehr die Worte Jesu hörten? Dass ihre eigenen Heilsgedanken sie taub und blind gemacht haben für das, was Jesus, ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihnen sagte? Konnten sie wirklich so blind sein, unfähig, Gottes Wirken in der Welt wahrzunehmen, unfähig, Gottes Willen auch nur ansatzweise zu verstehen? Das Ergebnis ihrer Blindheit, ihrer Taubheit war Enttäuschung. Wie sehr waren sie enttäuscht über das, was dann kam. Jesus gekreuzigt, wie ein Verbrecher, Jesus gestorben. Verzweiflung machte sich breit. Angst. Sie verscharrten oder sie verbarrikadierten sich in ihren Zimmern und verschlossenen Türen. Es führte sie zur Verleumdung. Dieser starke Petrus, der so an erster Stelle war, der verleumdet Jesus und sogar zu Verrat. Und dieser Verrat führte bei Judas Iskariot dann zum Selbstmord. Ergebnis von Nichtverstehen, obwohl so nah, ganz nah bei Jesus. Erst durch die Auferstehung wurden sie dann wieder sehend. Erst nach der Auferstehung, obwohl er ihnen das in unserem Text schon vorhergesagt und versprochen hatte. Was hat das mit uns zu tun? Was versprechen wir uns, wenn wir Jesus unseren Herrn nennen? Was erwarten wir, wenn wir in Jesus einen Freund haben, wenn wir durch ihn zur Familie Gottes gehören, wenn er unser Arzt ist, wenn er uns mit dem Heiligen Geist einen Helfer schickt? Erwarten wir den Himmel auf Erden für uns, jetzt und hier? Als ich ganz, ganz früh gerade bekehrt war, also in ganz jungen Jahren, ich war noch ein Jugendlicher und das ist viele, viele Jahre her, da war ich zu so einem Jugendtag, ich weiß nicht mehr welcher es war, und da waren wir so in der Pause, saßen wir da mit etlichen Jugendlichen zusammen und ich erzählte, dass ich jetzt auch Jesus nachfolge und sagte da einer zu mir, und wie geht's dir damit? Ach, sage ich, das ist alles so schön und ich kann dich Purzelbaum schlagen, das ist alles so toll, das ist so schön. Ach, sagte, wenn alles so schön ist, ist irgendwas mit dir noch nicht richtig. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus dem Lukas 15, die Verse 18 bis 20a. Das ist übrigens eine Stelle, die wir das letzte Mal im Bibelforum behandelt haben, wo wir uns ausgetauscht haben. Das ist wichtig, dass wir viel, ja, wo wollen wir es her wissen, wenn wir nicht gerade auch in der Bibel lesen. Und die Gefahr ist auch da, wenn wir sie nur alleine lesen, dass man sich da verrennt, wie die Jünger sich verrannt haben. Und es ist so hilfreich auch, wenn wir den Bruder und die Schwester haben, mit dem wir uns da austauschen können, wo wir Fragen stellen können, uns geholfen wird und wo wir vielleicht auch anderen helfen können mit dem, was Jesus uns geschenkt hat. Lukas 15, die Verse 18 bis 20a. Da sagt er auch zu seinen Jüngern und auch zu uns: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Da draußen an dem Brett, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch hängt, aber da hängt immer die große, die Verfolgungskarte, wo Verfolgung, wie viele Menschen, wie viele Christen in der Welt verfolgt wurden. Und da sehen wir von kommunistischen Staaten, da sehen wir von Islamstaaten, da sehen wir von buddhistischen Staaten. Eins, glaube ich, ist sogar, da geht es um Kolumbien, also in Südamerika, Kolumbien, ich weiß nicht, ob es Kolumbien ist, jedenfalls ein Staat, an 10. Stelle, da werden Christen auch von der katholischen Kirche verfolgt. Es ist richtig, dass wir für sie beten, dass sie in ihrer Not Jesu Hilfe spüren und dass er ihnen hilft. Ganz, ganz wichtig, bitte bleibt da dran. Und es ist unverdiente Gnade, dass wir hier geboren werden in Deutschland und das zu einer Zeit, wo es uns so gut geht. Die meisten von uns haben nicht erlebt, wie sie verfolgt wurden wegen ihres Glaubens. Und die Nachteile, die manche von uns hatten, weil sie geglaubt haben, sind alle im Verhältnis zu dem, was woanders in der Welt geschieht, klein. Aber es ist auch diese Aussage, dass wir, wenn wir zu Jesus stehen, wenn wir ihm nachfolgen, nach dem Leben, was er uns sagt, dann werden wir in der Welt nicht nur Freunde haben, sondern auch Gegner. Auch Leute, die uns hassen werden wegen unseres Glaubens. Ja, Jesus ist dein Freund. Ja, und er führt uns als Herr einen guten Weg, wenn du dich führen lässt. Er wird dir helfen, er wird dich durchtragen und er wird dich ans Ziel bringen. Aber wenn dir jemand sagt, als Christ hast du den Himmel auf Erden, jede Not, jede Krankheit, jeder Hass wird weggenommen, wenn du nur richtig glaubst, dann ist das eine Lüge. Was kann uns also helfen, damit wir nicht so blind sind wie die Jünger in unserem Bibelabschnitt? Richtig hinhören auf das, was Jesus sagt. Wenn wir nur unsere eigenen Vorstellungen bestätigt haben wollen, sind wir wie Blinde, die am Wegesrand sitzen und betteln. So richtig bekommen wir nicht mit, was wirklich mit uns geschieht. Und die Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus und in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus sind wir nicht brauchbar. Madeleine, machst du mal einen weiter? Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg. Die sind in Jericho angekommen oder in der Nähe von Jericho und das ist so 25 Kilometer vor Jerusalem, also noch eine Tagesreise entfernt. Und da lesen wir in Vers 35, dass da ein Blinder am Wege saß und bettelte. Wie können wir uns das vorstellen? Am Wegesrand, auf der Straße von Galiläa nach Jerusalem, auf der Straße, wo viele, viele Pilger langgezogen sind, die zum Tempel gegangen sind, was ja oft war, also richtiger Pilgerpfad. Er hatte da einen Platz, sicherlich seit langer, langer Zeit, seinen Stammplatz. Er hatte sicherlich Freunde, Bekannte, die ihn da auch hingeführt haben. Er hat sich da eingerichtet. Er hat gebettelt und Pilger waren aufgefordert, auch großzügig zu sein. Und er hatte Almosen bekommen, die ihm da zugesteckt wurden. Und er hatte schlecht vielleicht, aber doch ausreichend zum Leben. Das war sein Leben jetzt, auf das er sich doch eingerichtet hatte. Ein Blinder am Wege nach Jericho, mit dem doch irgendwo erstmal zufrieden, was er hatte. Er hat aus dem Schlechten, was war, doch irgendwo das Beste gemacht. Dann hört er etwas. Da kommt eine Gruppe von Menschen und noch mehr folgen ihm und es ist laut und auf einmal ist Unruhe da und es kommt also ein ganzer Schwung von Menschen kommt da an und er fragt, was ist denn da los? Und sie sagen ihm, Jesus von Nazareth. Er hatte bestimmt schon etwas von dem Jesus von Nazareth gehört. Denn was er jetzt als Folgendes ja auch sagt und wie er ihn betitelt als Jesus, du Sohn Davids. Jesus, du Sohn Davids heißt Jesus, du Messias. Das ist der, auf den alle Israeliten gewartet haben. Als den, der kommen soll und der handeln wird und der alles neu machen wird. Und an den wendet er sich. Er ist in seiner Not, in der er saß, in seiner Blindheit noch nicht so abgestumpft. Er ist noch nicht tot. Er wendet sich an Jesus und ruft laut. Das ist das, was er noch kann. Er kann nicht aufspringen und hingehen und einfach zu Jesus gehen und seine Hand fassen oder seinen Rockzipfel fassen. Nein, er kann nur rufen. Er kann nur rufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Interessant auch, wie die Leute um Jesus damit umgingen, ja. So ein Störenfried, der auf einmal da ruft und das Normale da, dieses Hinziehen und vielleicht Jesus fragen und Jesus lehrt und sagt, ich gebe ihnen Antworten und die Jünger geben Antworten und was weiß ich, was da so alles war, das stört nur. Einer, der so laut krakeelt, schreit, der stört nur. Und sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Es gab schließlich jetzt und heute Wichtigeres, als einen Blinden erbarmen, mit einem Blinden erbarmen zu haben. Was können wir von dem Blinden lernen? Nichts, also nicht seine Blindheit und niemand, nicht die Menge kann ihn hindern, in seinem Bemühen mit Jesus in Kontakt zu treten. Nichts und niemand, nicht seine Blindheit und nicht die Menge kann ihn hindern, in seinem Bemühen mit Jesus in Kontakt zu treten. Nicht deine Blindheit und keine Menge, keine Menschen wird dich hindern können, mit Jesus in Kontakt zu treten, wenn du es möchtest. Wenn du vielleicht danach schreist. Aber was wollte er? Jesus reagiert jetzt nun auch ganz anders, ja? Machen wir noch die letzte Folie? 40, ja. Jesus reagiert anders, als wir denken, ja? Ich habe jedenfalls anders gedacht, als ich das gelesen habe. Jesus blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Was macht Jesus denn da? Hätte Jesus nicht zu dem Blinden hingehen sollen, ihm da helfen, wo der Blinde war? Ist es nicht das, was wir unter Nächstenliebe verstehen, zu den Armen hinzugehen, um ihnen zu helfen? Oder hätte er nicht seinen Jüngern sagen sollen, geht hin zu dem Blinden und helft ihm, redet mit ihm, hört euch seine Sorgen ein, betet mit ihm, gebt ihm etwas Geld, dass er besser leben kann und schaut nach, ob er vielleicht auch noch eine Decke braucht. Das wäre doch eine Lehrstunde für seine Schüler gewesen. Jesus befiehlt seinen Jüngern, den Blinden zu ihm zu bringen. Das ist eine Lehrstunde für die Jünger. Das ist eine Lehrstunde für uns, die wir ihm nachfolgen. Es geht letztlich nicht darum, wie wir den Armen helfen können. Der Auftrag, den er den Jüngern gab, war, den Blinden zu ihm zu führen. Wenn wir Menschen in ihren Nöten helfen wollen, richtig helfen wollen, dann ist es zuallererst unsere Aufgabe, sie zu Jesus zu führen. Im Vers 41 fragt er, was willst du, dass ich für dich tun soll? Boah, ist das nicht offensichtlich? Warum fragt Jesus das? Jesus fragt das, weil das, was jetzt geschieht, das Leben des Menschen total verändert. Das muss er wollen. Das alte Leben, dieses, was er jahrelang gelebt hat, ist von jetzt auf gleich vorbei. Er sieht plötzlich Dinge, die er sich vorher nicht einmal vorstellen konnte. Er muss lernen, damit umzugehen. Wie wir weiter lesen können, führt ihn dieses richtig sehen können in die Nachfolge. Er folgt Jesus. Er hat ihm ein neues Leben gegeben. Er will nicht mehr ohne ihn sein. Und jemand, der wie er richtig sehend geworden ist, preist Gott, nicht den Menschen Jesus. Merkt ihr das? Es geht am Ende nicht darum, dass wir den einen Pastor, den einen Heiler, den einen, der ganz toll predigt, der einen, der eine Ausstrahlung hat. Da braucht man bis hinkommen, da hat man schon eine Gänsehaut. Es geht am Ende in einer christlichen Gemeinde nicht darum, einen Menschen zu preisen, sondern wenn Gott hilft und Gott mein Leben verändert, dann geht es um ihn, dass wir ihn preisen. Und wenn sich das Leben eines Menschen so radikal ändert, bleibt das dem Menschen, die das miterleben, nicht verborgen. Und die unter dem Volk, die nicht blind dafür sind, wie groß und allmächtig, wie voller Liebe und Erbarmen unser Gott ist, die werden Gott loben in ihren Liedern, in ihren Gebeten und mit ihrem Leben. Ich möchte die zwei Geschichten nochmal zusammenfassen. Blind sein ist nicht gut. Nicht für die Jünger. Sie führte ihre Blindheit in Panik und Verzweiflung. Nicht für den Blinden. Er hatte, wenn überhaupt, nur eine blasse Ahnung von Gottes wunderbarer Schöpfung, vom Sinn und vom Ziel des Lebens. Aber wenn wir im Glauben zu ihm kommen und ihn bitten, mache uns sehend, dann nimmt er den Schleier von unseren Augen fort. Und vieles, wenn nicht alles, werden wir neu sehen, werden wir klar sehen. Amen.